Herzlich willkommen zum Bücherpodcast der FAZ. Von Virginia Woolf stammt die Feststellung, wenn eine Frau über ihre Gefühle schriebe, wie sie sie empfindet, würde kein Mann sie veröffentlichen. Heute geht es um ein Buch, das diesen Eindruck bekräftigt.
Fast 50 Jahre hat es gebraucht, bis Therese und Isabelle in seiner ursprünglichen Form erscheinen konnten und nochmal 20, dass die deutsche Übersetzung der unzensierten Fassung jetzt endlich vorliegen kann. Violette Leduc erzählt die Liebesgeschichte von zwei Internatsschülerinnen und das ist ein ganz schmales Buch, 160 Seiten, es ist nur dick. Wenige Tage und Nächte, vor allem die Nächte, werden beschrieben und das in einer erstaunlichen körperlichen und sprachlichen Intensität. In den 50er Jahren wurde es von Simone de Beauvoir begeistert gelesen, erscheinen konnte es damals leider noch nicht.
Nach unserem Gespräch über Therese und Isabelle hören Sie noch unser neues Literaturrätsel. Wir verraten, wer beim Rätsel aus dem April gewonnen hat, die richtige Lösung damals und was es diesmal zu gewinnen gibt.
Jetzt aber erstmal zu unseren zwei Internatsschülerinnen Therese und Isabelle. Was ist das für ein Buch? Was wissen wir über die Autorin, über die Geschichte, die dahinter steckt und lohnt die Entdeckung oder beziehungsweise in diesem Fall ist es eher eine Wiederentdeckung? Darüber sprechen wir mit unserer Kollegin Julia Bär. Hallo Julia, schön, dass du dabei bist.
Hallo, ich freue mich auch.
Erzähl uns doch erstmal so ganz grob, worum geht es eigentlich in diesem Buch?
Das ist schnell gesagt. Es geht um die erwachende Liebe, auch körperliche Liebe zwischen zwei Internatsschülerinnen. Und das ist offenbar nicht nur stark autobiografisch, sondern ziemlich 1:1 autobiografisch. Was natürlich damals auch dazu beigetragen hat, dass die Empörung und das Entsetzen darüber, dass eine Frau es wagt, sowas zu schreiben, so groß waren.
Was ist dir beim Lesen des Buchs besonders aufgefallen? Wie hast du es gelesen?
Also, mich hat sehr fasziniert, dass Violette Leduc, als sie das geschrieben hat, ja schon 47 war, aber diese Empfindung, diese Intensität aller Empfindungen, wie man sie halt hat, wenn man 17 ist, so unglaublich wieder gefühlt oder wieder transportiert hat beim Schreiben. Also es nicht nur die Liebe und nicht nur das sexuelle Erwachen, sondern auch, wie sie vorher in diesem Pensionat so wahnsinnig unglücklich ist. Also sie nennt es eine Kapelle der Monotonie und sie schreibt: Ich hasse die Direktorin, ich hasse Nähen, Gymnastik, Chemie, ich hasse alles und meide meine Kameradinnen. Das ist so intensiv, schon bevor die Liebesgeschichte losgeht. Das hat mich total beeindruckt.
Ich glaube, besonders sprachlich ist das wirklich absolut bemerkenswert, weil es so, ich weiß gar nicht, ob es jetzt impressionistisch oder expressionistisch ist. Ich könnte das jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht klar machen. Aber ich habe mir hier so ein Screenshot einfach mal gemacht, um hier mal drei Zeilen vorzulesen. Zum Beispiel, also diese Liebesszenen, die kommen ja sehr häufig vor. Und da geht es so, ich stieß auf einen Hauch von Zahnpasta, eine Erinnerung von Frische. Unsere Glieder reiften, unsere Kadaver zerfielen, herrliche Verwesung. Ich öffnete leicht die Augen, Isabelle beobachtete mich. Ich hatte in ihrem Mund den Krieg erklärt, war besiegt worden. Eine orientalische Melodie schlängelte sich durch meine Knochen und so weiter. Also es ist ja sehr, wie kam dir diese Sprache vor? Wie würdest du das beschreiben?
Es war unglaublich poetisch, aber gleichzeitig, also sie benutzt einfach diese ganzen Klischees nicht. Ich habe mir auch ganz viele Stellen markiert, weil es eben so außergewöhnlich beschrieben ist. Und sie schreibt zum Beispiel: In meinem Bauch windet sich etwas. Ich habe Angst, ich habe einen Kraken im Bauch. Mhm. Also wir reden hier nicht von Schmetterlingen. Schmetterlinge sind wirklich für Anfänger. Wir reden hier von Kraken im Bauch und der kommt auch immer wieder. Und der steht einerseits für diese Angst, auch für die Angst, erwischt zu werden, weil die Nächte, die sind eben in diesem Schlafsaal und sie werden nur von Vorhängen von den anderen Schülerinnen und von der Aufseherin getrennt. Und eben auch die Angst davor, was da eigentlich mit ihr geschieht, weil das zumindest im Buch wirkt es, als wäre es nicht so absehbar gewesen, wie sich das alles entwickelt. Aber eben auch für das sexuelle Verlangen. Dieser Krake ist ganz viel in dem Buch.
Der Krake und auch sonst ziemlich viele Ja, also es kommen zwar Naturmetaphern vor, aber nicht auf die Art, wie man sie sonst gewohnt ist, sondern da werden dann eher Felder verwüstet und ähnliches.
Ja, genau. Es werden Felder verwüstet und mein Herz schlug in einem Maulwurfsbau, mein Kopf war voller Erde. Also das klingt auch gar nicht alles zu jedem Zeitpunkt so erstrebenswert, aber eben nach wirklich tiefen und großen Gefühlen. Mir ist aufgefallen, dass also es ja immer sehr, sehr schwierig, etwas aus dem Französischen zu übersetzen, weil im Französischen klingt es halt gut und dann übersetzt man es ins Deutsche und ich stelle mir immer vor, dass französische Übersetzer dann davor stehen und denken, nee, so schon mal nicht.
Ich was finde, heißt denn Maulwurfshaufen auf Französisch? Bestimmt was Tolles.
Bestimmt was Tolles, genau. Also es ist hier, finde ich, sehr, sehr gut gelungen. Mir ist nur eine Stelle aufgefallen, wo ich dachte, ja gut, da jetzt nicht. Ich reinigte ihr Zahnfleisch übers Küssen. Ah, okay. Das war dann doch so ein bisschen, da war ich plötzlich in einer Zahnarztpraxis. Mhm. Aber ansonsten ist es wirklich auch ganz hervorragend übersetzt.
Ja, da denkt man auch, man muss mal wieder zur Prophylaxe, ne?
Ja, genau.
Ich finde das Erstaunliche an diesem Buch, dass es sozusagen diese Liebe und dieses Begehren, diese Anziehung der beiden, die sich ja auch, also die haben sich ja vorher irgendwie gehasst oder nicht gemocht und Isabelle hat Therese noch geärgert kurz vorher und steht dann da auf einmal bei ihr hinter dem Vorhang, dass das aber überhaupt nicht in Frage gestellt wird. Also dass es kein darf ich das jetzt, geht das jetzt, was geschieht mit mir oder so gibt. Also es gibt ein geschieht mit mir auf der deskriptiven Ebene. Wie geht es, also wie fühle ich mich, was macht es mit mir und so weiter. Ganz viel. Aber dieses darf ich das jetzt, das ist völlig raus oder will ich das jetzt, ist auch völlig raus. Ich habe, um mal so einen Vergleich zu haben, den Anfang gelesen, gerade noch mal von Call Me By Your Name von Andre Aciman. Und da ist die erste Berührung so eine beiläufige Berührung und der Erzähler findet die auch eigentlich eher doof oder entscheidet sich also eher mit so einem so halb mürrisch, halb sie überspielend dann über diesen eben auch Anfang einer homosexuellen Liebe hinwegzugehen. Und das dauert dann lang, bis da zwei sich zueinander, die zwei dann wirklich zueinander finden. Und hier ist es sofort da. Das fand ich ganz, ganz stark eigentlich. Also, dass das sozusagen komplett rausgenommen ist aus dem, sowieso ganz viel komplett rausgenommen aus diesem Buch.
Ja, ich habe mich allerdings gefragt, ob ihre Empfindung, wie sie am Anfang sie beschreibt, also ich habe keine Angst vor ihr, ich hasse sie, schreibt sie, ob das so stimmt oder ob das nicht auch dieses 17-jährige, die wirkt unerreichbar, das ist eine, sie ist ein Jahr älter, sie ist in allem die Beste und sie ist die Beliebteste. Und ich glaube, ich habe es ihr nicht so ganz abgenommen beim Lesen, dass sie nicht doch heimlich eigentlich anhimmelt.
Wir müssen jetzt vielleicht diesen Roman mal ein bisschen kontextualisieren. Ja. Ursprünglich war Therese und Isabelle der erste Teil eines längeren Romans, Ravage, und den sollte Gallimard 1954 veröffentlichen, aber diese 150 Seiten Anfang, die wurden weggestrichen. Das Buch hatte zwar große Fürsprecher, aber der Verlag hat sich dann dagegen entschieden. Wie war das damals?
Das war für die Autorin offenbar wirklich traumatisierend. Also sie hat berichtet später, dass sie das empfunden hat, als hätte man ihr die Zunge abgeschnitten. Und ja, also wirklich sehr, sehr unangenehme Erfahrung für sie als Autorin. Aber sie war eben auch schon 47 und wollte offenbar veröffentlicht werden und hatte in Simone de Beauvoir eine große Förderin, die sie auch ermuntert hat, da zu verzichten und pragmatisch zu sein. De Beauvoir war selbst fasziniert und auch ein bisschen perplex. Sie hat geschrieben, einige Seiten sind exzellent, stellenweise kann sie schreiben, doch man kann das unmöglich veröffentlichen. Und de Beauvoir hatte einfach recht, sie hat es damals sehr richtig empfunden, die Zeit war noch nicht so weit. Und etwas später kam es dann ja teilweise, also immer noch stark zensiert, in den Buchhandel und wurde verlegt, aber das Ravage nicht ganz als Werk veröffentlicht werden durfte damals, ohne diese Kürzung und ohne diese Empörung bei den ganzen Verlagsleuten. Das war für Violette Leduc wirklich schlimm.
Aber ich glaube, das Problem war ja tatsächlich, dass es eben eine lesbische und keine schwule Liebesbeziehung war, die da beschrieben wird. Weil Gallimard hat ja anscheinend durchaus andere, also Romane von männlichen Autoren, die eben auch sehr explizit sind. Ich glaube, Jean Genet ist da zu nennen. Ich kenne mich leider gar nicht richtig aus, aber ich meine, das wäre er gewesen, veröffentlicht. Aber dass zwischen zwei Frauen so explizit beschrieben wird, das ist, glaube ich, wirklich das Skandalöse an diesem Roman.
Ja, und zwischen zwei so jungen Frauen auch noch, ne? Also da verbindet sich natürlich eine gewisse Homophobie mit einer Misogynie, denn Männer dürfen tun, was sie wollen, aber so junge Frauen sollten sich doch eigentlich an Männern orientieren und sich Männer aussuchen. Lustigerweise hatte Violette Leduc etwas später in ihrem Leben ein langes Verhältnis mit einer etwas älteren Lehrerin und hat mit ihr auch zusammengelebt. Und ihre eigene Mutter war relativ begeistert davon. Und zwar aus dem simplen Grund, weil das bedeutete, dass ihre Violette nicht schwanger wird.
Wobei diese Schwangerschaft ja, eine Schwangerschaft, die dann mit einer Abtreibung endet, die fast zum Tod der Erzählerin führte, ist ja der dritte Teil dieses Buch, weil man sagt, Therese und Isabelle ist der erste unveröffentlichte, also in der ersten Fassung unveröffentlichte Teil von Ravage. Der zweite war dann diese Liebesbeziehung mit der Lehrerin und der dritte eine Geschichte, die dann eben in einer Abtreibung mündet und eben auch in ein weiteres traumatisierendes Erlebnis. Also auch große Themen, die sie in diesem Roman, in dem, was von dem Roman geblieben ist, weiter anspricht.
Ja, Leduc ist eine wahnsinnig mutige Erzählerin. Also nicht nur wegen der Themen, die sie da beschreibt, sondern eben auch, wie sie es tut. Simone de Beauvoir hat gesagt, sie kenne niemanden, der so wahrhaftig ist wie Violette Leduc. Und ich finde, das kann man beim Lesen sofort nachvollziehen.
Ja. Wie ist das denn, wie fügt sie sich denn da in dieses Umfeld rein? Also wir haben jetzt eben diesen Jean Genet, der über seine Homosexualität schreibt. Wir haben dieses relativ mutige Verlagshaus, der da aber dann doch zurückzuckt. Wir haben Simone de Beauvoir. Was war das damals für ein Pariser Umfeld?
Naja, das war natürlich sehr frei, aber Violette Leduc hat diesen freien Menschen ihre Grenzen gezeigt, was ja bemerkenswert ist. Also man würde ja nicht denken, dass Simone de Beauvoir an einer Stelle dann die ist, die zu Vorsicht mahnt und naja, und ob das überhaupt geht, kann man das heute machen, das kann man doch heute alles gar nicht machen. Aber hier war einfach eine, die noch offener war und vielleicht auch ein bisschen wilder war. Und sie hatte ja auch erst später mit ihrer Autobiografie dann den großen kommerziellen Erfolg. Und davor war sie das, was man eine Autorin für Autoren nennt. Also eben in diesen Kreisen sehr beliebt und sehr gerne gelesen, aber nicht sehr bekannt.
Und eben auch nicht so wahnsinnig gebildet wie Simone de Beauvoir, die ja wirklich alles gelesen hat, alles kannte, studiert hat. Und das hatte sie halt nicht. Sie hat halt immer irgendwie gearbeitet für irgendwas, stammte eben aus einfachen Verhältnissen, war uneheliches Kind. Das wird auch in Therese und Isabelle kurz an. Es kommt so in der Rahmenhandlung, die wirklich nur angedeutet wird, kommt das so ein bisschen vor, dass die Mutter sie alleine aufgezogen hat und sie eben in dieses Internat überhaupt nur deshalb muss, weil sie wieder heiratet und sie sich bis abgeschoben fühlt einfach. Also wirklich ganz, ganz einfache Verhältnisse und mit diesen Geschichten und mit diesen wirklich wilden, ungezähmten Geschichten kommt sie da ja irgendwie in so ein ganz literarisiertes, gebildetes Umfeld.
Und ich glaube, das Interessante ist, dass sich Leute wie Du Beauvoir sozusagen entscheiden zu dem Schritt in diese Freiheit oder in das, in die welche Grenzüberschreitung auch immer, wohingegen für Le Duc das eigentlich Voraussetzung des Schreibens ist. Also das sind zwei komplett verschiedene Perspektiven auf Freiheit. Und ich glaube, das ist was, was dann in so einem Kreis für Irritationen sorgt, wenn dann jemand über diese Freiheit, zu der sie sich entschlossen haben, auf so eine selbstverständliche Weise verfügt. Das Buch ist ja total natürlich.
Ja, in der Tat. Man hat den Eindruck, sie könnte gar nicht anders schreiben und sie will auch gar nicht anders schreiben.
Wie ist das denn, wenn man das heute liest? Welchen Eindruck bekommt man davon? Wirkt das jetzt schon ein bisschen angestaubt oder eben immer noch so frei?
Auf mich hat es überhaupt nicht angestaubt gewirkt. Im Gegenteil eigentlich. Es ist immer noch so, dass man am Anfang denkt, ah, okay, da geht es hin, interessant. Oh, es geht immer noch weiter und noch weiter. Das ist heute immer noch ein Buch, das einen faszinieren kann und das einen auch so ein bisschen, also wohin ziehen kann, wo viele andere Bücher einfach überhaupt nicht hingehen. Und das Tolle daran ist eben, dass es gleichzeitig so wahrhaftig ist und so authentisch und so echt, aber eben auch sprachlich so avanciert.
Und was ich auch stark finde, also ich habe die ganze Zeit auf irgendwelche Verwicklungen gewartet. Also ich habe darauf gewartet, dass sie erwischt werden oder dass also irgendwas passiert. Es passiert aber so, also es passiert nichts, stimmt ja nicht. Aber auch da, also das meinte ich vorhin mit diesem ganz viel weggelassen. Aber auch, also jeder äußere Konflikt wird weggelassen. Es kommt irgendwann mal eine Aufseherin und sagt, was war hier los? Hier war doch was los. Und dann sagt Therese aber nur irgendwie ganz entspannt, Isabel hat mir geholfen. Also die andere Aufseherin weiß, dass sie mir manchmal hilft. Wissen sie das gar nicht oder so? Und damit ist die Sache vorbei. Oder dann gibt es eine andere Internatsschülerin, die bei irgendeiner Szene, irgendeiner Berührung dann große Augen macht. René. Aber daraus folgt dann auch nichts, sondern das Ganze ist tatsächlich der Fokus auf dieser Beziehung, auf der Entdeckung der Körperlichkeit, auf der Entdeckung dieser großen Liebe und dieses großen Begehrens dieser beiden füreinander. Und aber nicht im Sinne von Stellen oder so, die man in so einem Buch suchen und finden könnte, sondern im Sinne einer Erkundung, im Sinne großer Neugier und großer Offenheit. Das ist vielleicht auch das, was es dann so zeitlos macht letzten Endes.
Ich war anfangs auch immer nervös, dass sie jetzt erwischt werden, aber das ist die einzige Hinsicht, in der das Buch wirklich antiklimaktisch ist.
Es gab dann in den 60er Jahren so einen ganz seltsamen Erfolg dieses Buches, also immer noch in einer zensierten Fassung, 66 erschienen, 67 dann ein erstes Mal in einer zensierten Fassung bei Piper, auch auf Deutsch. Und gleich 69 gab es dann eine Verfilmung eines amerikanischen Regisseurs, Radley Metzger. Und ich habe mich gefragt, kann man sich sowas überhaupt vorstellen, eine Verfilmung? Also wie kann man etwas, das so auf also so wenig Plot und so viel Sprache und Beschreibungskunst und Poesie hat, wie kann man sowas denn verfilmen wollen?
Ich habe tatsächlich in einer sehr, sehr verstaubten Ecke von YouTube diesen Film gefunden. Er steht dort vollständig in einer russischen Version, wow, aber auch in einer amerikanischen. Und ich habe mir das dann also wirklich gestern Abend noch angeschaut. Es wird sehr viel aus dem Off gesprochen. Das heißt, die Sprache hat durchaus ihren Platz. Es ist schon sehr 60er Jahre Kunstfilm so ein bisschen. Also viel sehr, sehr langsame Einstellungen, viel elegische Musik. Es wird sehr viel mit Händen herumgetastet. Das ist eigentlich gar nicht so richtig explizit. Also man weiß natürlich, dass da jetzt gerade zum Beispiel jemand masturbiert oder so, aber man sieht halt mehr oder minder nur den Oberkörper oder nur das Gesicht oder so. Aber das ist so ein bisschen das Frühwerk von diesem Radley Metzger. Ich habe da mal geguckt, was der sonst noch so macht oder später dann noch gemacht hat. Und seine späteren Werke stehen dann nicht mehr auf YouTube. Die stehen dann auf anderen Servern. Also da wird es dann deutlich expliziter. Und das ist so jemand, der dann so in diesen 70er Jahre Porno-Schick dann voll seine Erfüllung gefunden hat.
Das ist eine interessante Karriere. Es gibt übrigens auch einen biografischen Film über Violette Leduc, der sich, wer sich da dafür interessiert, sehr mit ihrer freundschaftlichen Beziehung mit Simone de Beauvoir auseinandersetzt und was die beiden Frauen eigentlich aneinander interessiert hat. Der ist etwas jünger und der steht nicht auf YouTube.
Was ich ganz interessant an diesem Radley Metzger-Film finde, ist, dass er für diese lesbische Beziehung eine Begründung braucht. Also diese Frauen müssen beide erstmal schlechte Erfahrungen mit Männern machen, damit sie sich einander zuwenden können. Also er konnte sich damals nicht vorstellen, dass Frauen das einfach so aus freien Stücken tun. Und das ist dann auch schon wieder bemerkenswert, weil das stützt das Buch ja überhaupt nicht.
Gut, die Frauen sind 17 und 18 in dem Buch. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie noch nie irgendeine schlechte Erfahrung mit einem Mann gemacht haben, ist gar nicht so hoch. Aber warum das jetzt so nötig ist, weiß ich auch nicht.
Ja, also das war irgendwie als erzählerische Begründung anscheinend wirklich notwendig. Ich verstehe es auch nicht.
Aber da haben wir eben wieder dieses junge Frauen, die müssen sich doch eigentlich für Männer sexuell interessieren. Wieso interessieren die sich jetzt für die andere Frau? Ah, das muss eben diesen Grund haben. Naja.
Ja, damit kommen Männer auch, glaube ich, nicht so richtig klar, ne?
Ist das so, Friedrich? Das sag doch mal.
Ich staune gerade darüber, dass nicht mal das Internat als Begründungszusammenhang reicht. Das ist ja sozusagen eine abgeschlossene, abgeschlossener Bereich, aus dem die beiden dann einmal rauskommen, um zum Arzt zu gehen und natürlich irgendwie Reis ausnehmen. Aber da könnte man ja sagen, irgendwie Radley Metzger, das hätte doch gereicht. Da gab es einfach keine Männer. Aber ihm hat es nicht gereicht. Es mussten auch noch schlimme Erfahrungen sein.
Ja, also in dem Film gab es dann einen Biergarten, wo dann immer so die Jungs vom anderen Internat, vom Jungsinternat dann rumhingen und dann mit den Mädels herumpussiert haben. Und
das ist ja grob verfälschend, ehrlich gesagt.
Weil ja, total.
Das Internat in dem Buch ist ja so dermaßen streng. Natürlich hätten die überhaupt nicht in einen Biergarten gehen dürfen, schon gar nicht, wo irgendwelche Jungs sind.
Ja, ja. Ja,
was ist dem Buch alles angetan worden? Das ist ja irre.
Das ist schon schmerzhaft. Es ist sehr schade, dass sie es nicht mehr erlebt hat, dass es, so wie sie es geschrieben hat, veröffentlicht wurde. Das war ja 28 Jahre nach ihrem Tod. Sie ist nicht sehr alt geworden. Und ich habe mich gefragt, ob eigentlich sie damals recht hatte damit, dass diese Geschichte eben genau so erzählt werden muss, oder ob Simone de Beauvoir recht hatte damit, dass es eben so nicht geht und es zensiert werden muss. Und im Grunde hatten sie, glaube ich, beide recht, weil wir wüssten heute nichts von ihr, wenn sie nicht dazu überredet worden wäre, es zu kürzen und zu zensieren. Und umgekehrt haben wir jetzt eben die Möglichkeit, die Urfassung zu lesen. Und das ist ein Glück.
Das ist wirklich ein Glück. Und es sind ja zwei unterschiedliche Perspektiven auf das Buch, die beide ihre Wahrheit haben können. Also zu sagen, ist das der Öffentlichkeit zumutbar? In welchem Risiko setzt sich der Verlag da aus, sittenwidrig zu publizieren und so weiter? Das, glaube ich, waren in den 50ern durchaus noch Kategorien. Und auf der anderen Seite ist, glaube ich, Wahrhaftigkeit immer ein Wert in der Literatur, den es zu verteidigen gilt. Ganz klar. Aber heute ein Glück, damit sprichst du was Interessantes an, finde ich nochmal, Julia. Ich habe mich gefragt, was es wohl bedeutet, heute eben dann nochmal 21 Jahre nach der unzensierten, kompletten Veröffentlichung, auch bei Gallimard im Französischen, dann mit der deutschen Übersetzung zu kommen. Was macht das Buch in unserer Zeit?
Ich finde, das Tolle ist, dass das Buch in unserer Zeit nicht mehr viel machen muss. Also es muss nicht mehr für einen Eklat sorgen oder ein Aufrühren, sondern eigentlich nur noch berühren. Und das ist sehr schön so. Mir ist dabei aufgefallen, übrigens bei dieser ganzen Zensurgeschichte, wie schnell sich damals die Dinge verändert haben, weil eben 55 es absolut undenkbar war, das zu veröffentlichen. Und 66 konnte Violette Leduc dann sogar Gallimard so ein bisschen am ausgestreckten Arm zappeln lassen, weil sie es dann doch zwar eben gekürzt, aber unbedingt veröffentlichen wollten. Und seitdem ist eben noch mal so viel Zeit vergangen, dass das heute zwar immer noch ein, also ungewöhnliches Buch ist, aber es kann einfach nur es selbst sein, es kann einfach nur eine Erfahrung sein und autobiografisch sein und so schön und intensiv sein, wie es ist.
Therese und Isabelle von Violette Leduc erscheint im Aufbau Verlag, wurde von Sina de Malafosse übersetzt, hat 169 Seiten und kostet 20 Euro. Vielen, vielen Dank, liebe Julia, für das Gespräch.
Sehr gerne.
Danke sehr. Auch in diesem Monat haben wir selbstverständlich ein Literaturrätsel für Sie. Wir schreiben den Mai 2021 und Tilman Spregelsen erzählt, wie immer, die Geschichte eines bekannten Werks, allerdings aus Sicht einer Nebenfigur. Wir lesen das gleich vor und wenn Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, eine Ahnung haben, wie Figur und Werk heißen, können Sie mitmachen. In der Aprilfolge hat ein Hund zu uns gesprochen. Karenin aus der unerträglichen Leichtigkeit des Seins von Milan Kundera.
Unter den richtigen Einsendungen haben wir ein Exemplar verlost des bald 100 Jahre alten Berichts Der Berg Athos, Reise nach Griechenland von Robert Byron. Wie immer aus der anderen Bibliothek. Vielen Dank an den Verlag.
Wir danken natürlich auch herzlich allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Das waren ziemlich viele diesmal. Gewonnen hat Marlies Belo aus Stralsund. Wir gratulieren. Machen Sie diesmal mit, um welches Werk und welche Figur soll es in unserem neuen Literaturrätsel gehen?
Natürlich bin ich einiges gewohnt. Vielleicht war er schon immer so. Vielleicht ist das mit den Jahren erst gekommen, als die Kinder größer wurden. Ich weiß es nicht. Irgendwann fing das an, dass er ständig auf der Suche war. Er fühlte sich wohl in unserem Haus am Stadtrand von Berlin, das ja, aber es hat ihm nicht mehr gereicht. Das mit seiner Kollegin aus der Bibliothek sah am Anfang auch so für mich aus. Sie war so viel jünger als er, sie war so anders. Das muss ihn gereizt haben. Aber dann hat er ernst gemacht, ist zu ihr gezogen. Lange wird er da nicht bleiben, haben die anderen gesagt, in dieser schäbigen Hinterhauswohnung. Bald ist er wieder zurück, bald ist er wieder der Alte. Kam ja auch so. Aber niemand hat verstanden, dass das ja meine Angst war. Er kommt zurück. Und er ist wieder der Alte.
Haben Sie eine Ahnung, wer da spricht und aus welchem Buch er oder sie erzählt? Dann schicken Sie uns Ihre Lösung bitte bis zum 6. Juni 2021 an unsere E-Mail-Adresse bücher-podcast@faz.de, Bücher mit UE. Auf unserer Website www.faz.net/bücher-podcast, auch hier Bücher mit UE, finden Sie die Teilnahmebedingungen. Der Rechtsweg, das sagen wir jetzt schon, ist ausgeschlossen.
Was gibt's diesmal zu gewinnen? Wir verlosen unter den richtigen Einsendungen ein Exemplar des Buchs Grimmelshausen, Leben und Schreiben vom Musketier zum Weltautor von Heiner Bönke und Hans Sarkowitsch. Auch diesmal aus der anderen Bibliothek. Vielen Dank wieder an die andere Bibliothek für die Preisstiftung. So.
Die Teilnahmebedingungen und die Adresse für die Lösung des Rätsels finden Sie auf unserer Seite faz.net/bücher-podcast, Bücher mit UE. Wie Sie uns schreiben können, wissen Sie, wie Sie uns liken oder abonnieren oder Sternchen geben können, wenn Sie wollen. Das wissen Sie auch in den Podcatchern bei Spotify oder auf Instagram. Da heißen wir übrigens @fazbücher, Bücher, Sie werden es kaum glauben, mit UE. Für diesmal sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.
Bis zum nächsten Mal. Thank you.